Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Das heißt halt quasi, die Angst ist so groß, im Körper ist das wie ich sterbe, dass man dann eben auch ganz viel tut, um sich so zu verhalten, dass der andere einen nicht verlässt. Obwohl er das natürlich in der eigentlichen Realität weder vorhat, noch man stirbt, wenn er es tut. Ja? Aber da ist diese ganze Kaskade von Ideen so, dass man sich schon anpasst an Dinge, die ja nur im eigenen Kopf sind. Ne?
Herzlich willkommen zum Integer sein Podcast. Heute unter dem Motto Selbstliebe ohne Anstrengung. Der Kern unseres Seins mit Sascha Pahl. Und als Gastgeber Hajo Michels.
Herzlich willkommen, Sascha Pahl. Du bist Prozessbegleiter, Seminarleiter und Kongressveranstalter. Und wir werden uns heute über das Thema Integrität unterhalten. Und mal schauen, wohin uns das trägt. Was ist denn deine erste Idee, wenn du an das Thema Integrität denkst?
Ja, also ich glaube, ich würde Integrität am ehesten verstehen als eine Übereinstimmung mit mir selber. Und das heißt, dass ich mich so annehmen kann, wie ich bin, und ich versuche, mir selber zu erzählen, ich wäre anders, und auch nicht versuche, anderen darzustellen, ich wäre anders. Das würde sich für mich in der ersten Annäherung erstmal anfühlen wie Integrität. Ja, und das setzt natürlich verschiedene Sachen voraus, aber...
Nämlich?
Ja, also es setzt voraus eine Bereitschaft, da auch wirklich hinzugucken, wer ich eigentlich bin, also was da eigentlich so alles in mir ist, ne? Was ich so alles für Bedürfnisse und Gedanken und so weiter habe. Und ist vielleicht ein bisschen anders als so eine gängige Definition von Integrität, von Übereinstimmung von Werten und Handeln. Mhm. Also ich würde es noch ein bisschen basaler sehen, ne? Weil das andere wäre dann so, da würde man ja schon wieder was versuchen. Ah, ich habe jetzt die Werte, jetzt versuche ich so zu handeln. Das ist für mich schon sehr verstrickt. Ja, das hört sich für mich alles schon sehr kompliziert und anstrengend an. Also ich glaube, so die basalere Arbeit, die sich für mich so auch nicht so anstrengend anfühlt, wenn es überhaupt Arbeit ist, wäre eher so wirklich zu schauen, wer bin ich denn wirklich? Mhm. Und ja, muss ich das eigentlich vor anderen verstecken? Oder könnte ich nicht einfach auch so sein?
Gute Frage. Wie gehst du damit in deinem Leben um? Wie viel versteckst du? Wie viel zeigst du?
Naja, ich würde sagen, es wird besser, ja. Also ich behaupte jetzt mal, wir wachsen ja alle in einer Gesellschaft auf, wo wir ziemlich viel auch verstecken müssen von dem, was ein normales menschliches Lebewesen halt so mitbringt, ja. Egal, ob das jetzt irgendwelche Bedürfnisse sind oder so die natürliche Lebendigkeit, das ist ja dann doch schnell zu viel für die kleinen Familien, in denen wir aufwachsen. Und da habe ich, glaube ich, wenn ich mich so betrachte, sehr, sehr viel versteckt, bis hin zur Unkenntlichkeit, mich auch vor mir selber versteckt, bis ich nur noch so ein kleiner Punkt von Intellektualität war und irgendwo in einer Uni-Bibliothek saß. Also so ein bisschen übertrieben gesagt. Habe ich mich entwickelt, und dann hat es natürlich irgendwann nicht mehr geklappt, und dann habe ich mich, glaube ich, auch wieder zurückentwickelt. Aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Ne? Also ich entdecke ja auch immer wieder noch mehr neue Sachen, die ich auch noch versteckt habe von mir selber. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jemals endet. Ne? Vielleicht sind wir ja auch alle sehr weit und groß und entdecken da einfach immer nur noch mehr, was da noch alles ist.
Ja, entwickeln ist ja auch ein schönes Wort, ne? Weil entwickeln zeigt ja eigentlich, oder entwickeln ist das, was die Gesellschaft, die Konditionierung über uns drüber gelegt hat. Und wenn wir das entwickeln, wenn wir das abwickeln, dann kommen wir wieder zum Vorschein zu dessen, was wir sind. Und das ist die Integrität, nämlich unser unberührtes oder unversehrtes Sein.
Ja, das ist eine schöne Definition, das unberührte und unversehrte Sein.
Und in dem Sinne gibt es auch nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun, um dahin zu kommen. Ja? Es gibt keine Technik, keine Methode. Es gibt nur Bewusstseinsarbeit zu leisten, zu erkennen und diese innere Stimme wieder zu stärken, zu erkennen, wer ich wirklich bin.
Das stimmt. Ja. Also das Tun ist eigentlich immer das, was wir machen, um das alles zu vermeiden, dass es sich entwickelt. Ne? Das sind die Strategien. die wir in der Kindheit notwendigerweise uns aneignen mussten, um hier zu überleben. Und genau, diese Strategien, dieses Tun, sich anzuschauen, sich bewusst zu machen, das ist eigentlich die Arbeit. Und das ist selber ja kein Tun in dem Sinne. Und dann wieder neue Sachen tun, dann würde man ja wieder sich verstellen. Also so würde ich jedenfalls Tun definieren, ne, dass es wie eine Strategie immer ist, um was zu erreichen. Und wenn ich eine Strategie anwende, um was zu erreichen, dann bin ich ja schon nicht bei mir. Dann bin ich irgendwelchen Ideen von irgendwelchen Leuten, wie ich vielleicht sein soll. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen grob, ja.
Ja, ich glaube, an der Stelle, weil ich weiß, du bist da ein Fachmann, könnten wir auch vielleicht auf die Beziehungsstörung eingehen oder die Beziehungstrauma, die wir alle erlitten haben, weil ich denke, dass die wirklich auch sehr grundlegend sind für das, wie wir uns im späteren Leben verhalten. Will sagen, unsere ganze Erziehung und Konditionierung ist nicht dazu angetan, dass wir besonders integer durchs Leben wandeln. Also wir werden nicht zur Integrität erzogen, sondern eher im Gegenteil. Nämlich, wie du eben sagtest, dass wir uns verstellen müssen, um zurechtzukommen. Vielleicht erklärst du uns nochmal den grundlegenden Mechanismus der Beziehungsstörung.
Ja, also im Grunde kann man sagen, oder wie ich glaube ich schon angedeutet habe, also man kommt ja als menschliches Lebewesen mit sehr vielen grundlegenden Bedürfnissen auf die Welt, die man erstmal sehr, sehr lange Zeit, also länger als bei anderen Säugetieren, nicht selber erfüllen kann, ne? Also man ist ja jahrelang darauf angewiesen, versorgt zu werden, erstmal, dass man überhaupt Kontakt zu den Eltern aufbauen kann, dann, dass die sich einstimmen auf einen, ne? Man kennt ja seine Bedürfnisse auch gar nicht. Man wird nur irgendein Unwohlsein und die Eltern müssen ja dann quasi erraten, was man da hat. Ja, das ist ja eine wichtige Aufgabe und wenn das nicht erfüllt wird, fühlt sich das für ein Neugeborenes sehr, 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 sehr bedrohlich an. Ne? Und dann haben wir noch ein Bedürfnis, in einer vertrauensvollen Beziehung aufzuwachsen, dann später auch, wenn die Nein-Phase kommt, autonom zu werden, dass es auch erlaubt wird, dass wir unsere eigenen Wege gehen können und so weiter, ne? Also wir haben sehr, sehr viele basale Bedürfnisse, die auch für unsere Entwicklung sehr, sehr wichtig sind, ne? Wir brauchen das ja alles, dass wir uns auch so entwickeln können, wie wir gedacht sind. Und in der Regel wird das eben von Eltern, so wie Eltern eben sind, nicht immer erfüllt und teilweise auch chronisch unerfüllt. Und das ist für ein Kind eine Situation von Ohnmacht und Kontrollverlust, ne? Weil ich kann es ja nicht selber erfüllen. Ich brauche es aber unbedingt und ich merke, die einzigen, die es mir geben können, machen es nicht. Ne? Das ist eigentlich eine Terrorsituation. Ja? Das Einzige, was ein Kind dann machen kann, ist nicht zu sagen, die Eltern sind schlecht, ich suche mir andere, das geht halt nicht, sondern ist zu sagen, ich bin schlecht, das wird schon alles okay sein, ne? Dass die mich hier nicht richtig versorgen. Okay, dann stimmt mit mir was nicht, muss an mir liegen. Na, das ist die einzige Chance, die man als Kind hat. Und das funktioniert da über das, was man Scham nennt, ne? Das ist einfach dieser Mechanismus zu sagen, okay, dann habe ich das Bedürfnis halt nicht, mit mir stimmt was nicht. Aber dafür kann man diese überlebenswichtige Bindungsbeziehung an die Eltern halt aufrechterhalten, indem man so tut, als würde man das gar nicht brauchen. Und dann wäre man eigentlich auch so zufrieden, ne? Das ist eben das, was in der Kindheit oft passiert. Und was man da ja auch, ne, da wir über das Thema Integrität sprechen, was man da ja abspaltet, sind essentielle Teile der eigenen Integrität, ne? Dass man ein Bedürfnis hat, zum Beispiel nach tiefer emotionaler Bindung. Ja, das hat jeder Mensch und vor allem Kinder. Die fühlen ja noch sehr viel intensiver als wir und sind davon abhängig, dass das ihnen auch, dass sie das auch lernen dürfen, ja, dass sie darin gespiegelt werden, dass sie auch lernen, ah, das ist okay, was ich da in mir fühle. Ja? Und wenn das nicht passiert, habe ich natürlich schon, oder wenn ich mich so verstellen muss über die schambasierte Abwehr, mich den Eltern anpasse, habe ich natürlich einen großen Teil meiner Integrität schon verloren, an einem ganz, vielleicht schon im ersten Jahr.
Das heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass die Erziehung, wie sie heute in den meisten Fällen abläuft, eigentlich eine super Ausbildung für einen Schauspieler wäre, oder?
Ja, und nicht, weil die Eltern unbedingt böse Absichten haben, ne, sondern weil wir auch kulturelle Techniken haben, uns angewöhnt haben, die einfach nicht artgerecht sind, ne? Also in traditionellen Kulturen ist das Kind die ersten Monate immer direkt am Mutterleib in diesem Tragetuch, das es ja mittlerweile auch gibt, ne, So, da gibt es Untersuchungen, wie lange schreit ein Kind bei traditionellen afrikanischen Müttern, bis es irgendwie von der Mutter reguliert wird und wie lange schreit es bei uns, ne? Also es ist halt viel, viel länger, weil wir auch teilweise oder weil unsere Kultur gar nicht mehr weiß, wie man Kinder behandeln müsste, damit sie sich wohl und gut reguliert fühlen, ne? Und es ist halt in traditionellen Kulturen noch viel bekannter. Zum Beispiel würden die ja auch nie ein Kind in so eine Wiege legen alleine und so lange schreien lassen, bis es ruhig ist, weil man halt selber zu tun hat. Ja. Also gibt es da vielleicht auch, ne? Aber es ist in der Kultur halt scheinbar nicht so ausgeprägt. Und bei uns ist es halt seit 500 Jahren ausgeprägt, Kinder überhaupt allein ins Bettchen zu legen. Das hat man früher ja auch nicht gemacht, ne? Und das schon, glaubt man heute, ist was, was eigentlich Terror ist für Kinder, weil Kinder brauchen den Kontakt, sind darauf angewiesen, dass sie durch den Körperkontakt reguliert werden. Und wenn du die alleine schon ganz früh irgendwo hinlegst, ist ja kein Wunder, dass die schreien, ne? Und die dann schreien zu lassen, ist natürlich kein Training für deren Lunge und dient auch nicht dazu, ihren Willen zu, oder das dient wirklich dazu, ihren Willen zu brechen. Aber was mit dem Kind halt faktisch passiert, ist, dass es Todesangst hat, es ist überzeugt, dass es stirbt. Und gibt irgendwann auf und macht so, ja, und das prägt sich natürlich ein. Ne? Das klingt alles sehr, sehr drastisch, ne? Aber da wird halt abgespeichert. Es bringt nichts, es interessiert sich eh keiner für mich. Ich muss gar nicht erst versuchen, meine Bedürfnisse zu äußern. Ne? Am besten, ich erstarre einfach und funktioniere. Ne? Und damit haben wir dann schon so den Menschentyp, den es ja in unserer Gesellschaft doch in großen Teilen gibt, jemand, der nicht sehr integer ist, weil er gar nichts mehr fühlt, also der gar nicht mehr weiß, was das überhaupt sein könnte in Integrität. Ne? Ist jetzt alles ein bisschen extrem, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber nur um das klar zu machen, ne, was so schon Ereignisse im ersten Jahr, ne, das ist nämlich tatsächlich meistens im ersten Jahr, bedeuten können, ne, für unsere Fähigkeit überhaupt als Erwachsene integer sein zu können, ne, geschweige denn, ne, ob man jetzt wirklich da Werte hat und denen entsprechend handelt, ne, das ist ja noch mal viel basaler, ne, ob ich überhaupt irgendwas noch merke, sozusagen. Ne.
Also sprich, ganz klar, weder die Erziehung, die Erlebnisse in der Kindheit noch die Gesellschaft ist wahnsinnig daran interessiert, dass wir integer sind, ja, sondern also auch in der Familie oder in der Firma wird eher Loyalität eingefordert, aber nicht, oder in vielen Gemeinschaften, ja, auch wenn ich Christ bin, wird auch eine gewisse Loyalität eingefordert, oder Buddhist oder was auch immer. Also wie kann ich denn mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Loyalität und Integrität, wie gehe ich denn damit um?
Ja, vielleicht ist es gut, wenn man sich erstmal dessen bewusst wird, ne, dass man vielleicht jetzt eine Eigenschaft hat, ist ja auch eine sehr deutsche Eigenschaft, überhaupt jetzt mal sehr loyal zu sein, ist ja auch erstmal keine schlechte Eigenschaft in der
Ja.
bestimmten Ebene. Aber wenn man halt seine eigene Integrität und Authentizität immer wieder aufgibt, wird sich das ja irgendwann auch nicht mehr gut anfühlen, ne, und es wird einem auffallen. Und dann, ich würde sagen, was da vielleicht ein Punkt ist. Also ich vermute immer, oder ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn wir so einen Konflikt haben, dass da dieser Kindheitskonflikt dahinter steckt. Und der ist ja aus der Kindheit mit Todesangst verbunden. Das muss man sich vorstellen. Und man denkt, wenn ich jetzt so bin, wie ich bin, dann ist es aus mit mir. Also natürlich verstelle ich mich da. Ne? Und nur deswegen ist der Loyalitätskonflikt heute so krass, dass man ihn auch nicht hinbekommt, sich irgendwie anders zu verhalten, weil im Körper ist immer noch gespeichert, das ist aus mit mir, wenn ich nicht loyal bin. Na, und das kann man sich erstmal intellektuell klar machen. Moment mal, stimmt das denn? Wenn ich jetzt meinem Chef gegenüber nicht mehr loyal bin, werde ich dann sterben? Das muss man sich manchmal wirklich
Ja.
klar machen. Da braucht man manchmal auch Hilfe von jemandem, der immer wieder fragt, du, überleg doch mal, stirbst du wirklich, wenn dein Chef dich nicht mehr gut findet, ja. Und dann kommen am Ende noch Argumente, warum, ja, und du arbeitslos und so, ne? So.
Die ganzen
Also,
Ausflüchte.
genau. Also es ist erstmal ein Schritt, sich klar zu machen, was da überhaupt alles dranhängt. Und man kann sich dann langsam irgendwann rantasten. Das stimmt ja alles überhaupt nicht, ne? Ich bin gar nicht so abhängig von diesem Chef oder kann ja auch ein Beziehungspartner sein.
Ja.
Natürlich tut es weh, wenn der die Beziehung beendet. Natürlich ist es blöd, wenn der Chef mich kündigt, ne? Aber das bedroht nicht mein Leben. Also kann ich mir als erwachsener Mensch leisten, zu mir zu stehen, ne? Ich muss mich nicht die ganze Zeit unterdrücken. Natürlich, bei der Arbeit muss man manchmal abwägen, ist ja logisch, ne? Aber dass man sich das überhaupt mal klar macht, was dahinter steckt, und das kann man tun, ne? Indem man sich einerseits dieser Angst widmet, dass man jetzt verstirbt, ja? Und andererseits halt diese Scham erkundet, die da drunter steckt, dass ja mit der ganzen eigenen Integrität was nicht stimmt. Also, dass wenn man jetzt mal man selber wäre, dass das total falsch ist, ne? Das sind ja so die zwei Sachen, die da meiner Ansicht nach drunter stecken. Und ich glaube, das macht Sinn, die zu erkunden, erstmal klar zu machen, dass das so ist. Manchmal braucht man da vielleicht auch Begleitung, weil das ja sehr schwierige, tiefe Themen sind. Für manche geht es vielleicht auch einfacher, ne? Die nicht so tiefe Kindheitstrauma haben, die können vielleicht einfach sehen, ach, ne? Aber ich könnte ja auch einfach mal dem Chef meine Meinung sagen,
Also
ne?
vielfach sind es unsere Beziehungen, höre ich, auch wieder Reinszenierung unserer Kindheitserfahrung. Ja? Also das heißt, die gleichen Trigger oder was wir in der Kindheit gelernt haben, kann also im heutigen Leben auch wieder ausgelöst werden durch bestimmtes Verhalten. Und da komme ich, dass ich dann da wieder in diese existenzielle Bedrohung hineinkomme, obwohl die natürlich gar nicht wirklich gegeben ist. Ja?
Ja, es sind tatsächlich, meiner Wahrnehmung nach, sind es immer Reinszenierungen, ne? Weil wir kriegen ja, also das Gehirn ist ja, man sagt, neuroplastisch, das heißt, es passt sich an dem, wie halt jetzt zum Beispiel die Beziehung ist, ne? Und es speichert dann ab, ah, so geht Beziehung, so wie man es in der Kindheit gelernt hat. Und man hat ja dann nur diese Beziehungsmatrix. Man kann nicht einfach irgendwie anders mit Menschen in Verbindung treten, ne? Sondern man kann es nur so machen, wie man es früher gelernt hat. Und so wird man das mit seinem Chef auch machen. Und natürlich wird man das dann alles reinszenieren. Ne? Aber das wird sich alles normal anfühlen, weil das, was man in der Kindheit gelernt hat, ist ja das, was man kennt. Also man hat die Überzeugung, so ist Beziehung. Ne? Und vielleicht heißt das, Integrität kommt da gar nicht vor, falls man das gelernt hat. Ne? Und dann wird man weiter so agieren, bis man, ich sag mal, auf die Schnauze fällt, bis einem auffällt, dass das irgendwie nicht gut für einen ist, ne?
Ja, also das heißt, wir sind eigentlich immer noch von diesen alten Traumata belastet und gesteuert und merken es zum Teil eben gar nicht. Und deswegen wäre es gut, wenn man das erkundet und sich dessen bewusst wird, damit man eben den Schritt weitergehen kann im Leben, oder?
Ja, also ich würde es mal noch einschränken, also eigentlich nur, wenn man leidet, ne? Weil es ist ja nicht an sich was schlecht mit diesen Überlebensstrategien, solange, also niemand ist ohne Überlebensstrategien, und es ist ja auch gut, dass man bestimmte Strategien hat, um mit schwierigen Situationen umzugehen, braucht man das ja auch, ne? Dass man dann auf Autopilot schaltet und so. Also diese Strategien sind ja an sich nicht schlecht, nur wenn man eben heute leidet, ist es eben, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass in der Regel diese Strategien dahinter stecken. Und dann ist es in meiner Erfahrung sehr sinnvoll, die zu erkunden, zu erforschen. Und ich will es aber nicht sagen, jeder muss das machen, ne? So, sondern in der Regel ist ja, wenn man sich für sowas interessiert oder wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich integerer sein, ist ja irgendeine Art von Druck, irgendeine Art von Leidensdruck auch dahinter. Und dann macht es meiner Ansicht nach Sinn, sich solchen tieferen Themen auch zu widmen, ja.
Was bewirkt denn, wenn ich mich auf die Suche, ich sage jetzt mal Suche, oder wenn ich mich auf den Weg der Integrität mache, wieder meine eigene Integrität lebe und ausagiere? Was passiert denn dann in meinem Leben? Was ist da deine Erfahrung? Oder was kann passieren?
Ja, also kann natürlich keine Versprechen machen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir alle in unserem Kern aus einer sehr unschuldigen und wunderbaren Lebendigkeit und einer sehr großen Liebesfähigkeit bestehen. Und ich glaube, dass man auf dem Weg, egal ob man das jetzt die Suche nach Integrität nennt oder wie immer man das halt angeht, dass man das irgendwann wieder entdecken kann. Und weil das da ist, ja. Und die Frage ist nicht, ob es da ist, sondern nur, wie tief es vergraben ist. Ja? Und es kann sich aussichtslos anfühlen, weil man hat es natürlich mit Grund vielleicht sehr gut vergraben, weil, ja, Es war vielleicht sinnvoll in der Kindheit, es extrem gut zu verknaben, aber also es ist dort und es drückt sich auch immer irgendwie indirekt aus. Also niemand hat es komplett verloren, diesen guten Kern von Integrität, sage ich mal, und mit sich eins sein und also wie halt Kinder auf die Welt kommen, ne? Die haben ja keine Idee, dass mit denen irgendwas nicht stimmt oder sondern und die sind ja immer ganz sie selbst. Na, da gibt es ja noch nicht irgendeine Spaltung und oh, jetzt gibt es da einen Teil, der den anderen ablehnt. Das gibt es ja erstmal nicht. Ne? Und diese Einfachheit, die ist ja immer noch irgendwo da unter den ganzen Schichten. Und ich glaube, die lohnt es sich auch auszugraben.
Ja, steht ja schon in der Bibel, ne? Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht erlangen das ewige Königreich, oder?
Ja,
Also,
da ist was dran, glaube ich. Ja.
ja, zu dieser kindlichen Unschuld zurückzukehren wieder. Denn nichts anderes ist. Was kann denn ein Konflikt mit meiner Integrität in meinem Leben für Auswirkungen haben? Also, das ist jetzt eine Suggestivfrage, vielleicht.
Das habe ich gar nicht ganz verstanden. Nein, suggestiv. Da kannst du noch mal.
War es nicht suggestiv genug?
Ich habe es nicht verstanden.
Also, woran könnte man denn in Konflikte mit der Integrität im Leben eines Menschen erkennen? Das wäre
Oh.
so, gibt es da irgendwelche Anzeichen, die du kennst, die darauf hinweisen könnten, dass jemand in einem Integritätskonflikt steckt?
Naja, ich habe ja versucht, diesen Integritätsbegriff ein bisschen tiefer zu legen und eigentlich darauf zurückzuführen, dass wir halt uns selber ein bisschen abzustellen und anzupassen gelernt haben. Und im Grunde ist ja immer, wenn man das merkt, ne, dass man irgendwie nicht in seiner ganzen Lebendigkeit ist oder dass man sich verschlossen fühlt, das ist ja kein natürlicher Zustand, ne? Auch wenn das für uns so normal ist. Und wenn wir jetzt
Wenn das für dich nichts anderes kennst, dann.
ja, wenn wir durch die Straße laufen, wer weiß, ne, vielleicht liegt es nicht an den anderen, aber manchmal sehen die ja so aus, dass sie auch ein bisschen verschlossen wirken. Ne? Manchmal sieht man ja auch nur, was man selber aussendet. Das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber wenn man, ja, wie gesagt, ne, wenn man da eine Diskrepanz spürt und irgendwie denkt, das ist doch irgendwie nicht so, wie das eigentlich sein sollte, dann würde ich schon sagen, dass da in einem irgendwas gespeichert ist, dass man irgendwie nicht sein darf, dass man also gelernt hat, dass zum Beispiel Loyalität wichtiger ist als Integrität, sage ich jetzt mal so in deinen Worten, ne? Und dann würde ich sagen, dass schon so ein Konflikt da ist. Ja, also ist wieder auf einer sehr basalen Ebene, ne? Aber man kann vielleicht auch schauen, wenn man so eine Paarbeziehung hat, da gibt es ja immer viele Konflikte. Behaupte ich jetzt mal, oder gibt es öfter
In
mal
guten Beziehungen gibt es viele Konflikte. In der schlechten gibt es gar keine.
Konflikte? Okay. Und es hat in der Regel auch damit zu tun, dass da Dinge sind, sage ich jetzt mal so, die man sich nicht zu sagen traut.
Ja.
Ne? Vielleicht Bedürfnisse, die man eigentlich hat, von denen man irgendwie ganz früh beschlossen hat, dass sie bestimmt niemand hören will, und gar nicht der Partner, dass man die also zurückhält. Und auch wieder, so wie vorhin, dass man auch Angst hat, dass der andere einen verlassen könnte. Und das ist dann, wie gesagt, na, oft, das heißt halt quasi, die Angst ist so groß, im Körper ist das wie ich sterbe, dass man dann eben auch ganz viel tut, um sich so zu verhalten, dass der andere einen nicht verlässt. Obwohl er das natürlich in der eigentlichen Realität weder vorhat, noch man stirbt, wenn er es tut. Ja? Aber da ist diese ganze Kaskade von Ideen so, dass man sich schon anpasst an Dinge, die ja nur im eigenen Kopf sind. Ne? Also ich meine, das ist vielleicht wieder ein bisschen übertrieben, aber wenn man wirklich in Beziehungen schaut, das sind ja normale Dynamiken, ne? Dass man da eben nicht voll offen mit allem da sein kann, ne? Das wäre immer schön, aber ich erlebe das nicht so oft, dass Menschen sagen, dass sie wirklich da ganz problemlos alles. Doch, manche sagen das sogar. Ich kann meinem Partner alles sagen. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer guckt, dann stimmt es dann oft doch nicht, ne? Dann, weil man vielleicht die Dinge schon vor sich selber verborgen hat. Weil man selber das gar nicht mehr spürt, dass man da eigentlich auch noch andere Gefühle und Bedürfnisse hat. So. Und das ist eigentlich für mich immer auch zu sehen, dass das der Grund für die Konflikte ist, dass irgendwas da scheinbar nicht vorkommen darf, ne, dass irgendwas zurückgehalten wird.
Ja, man kennt das auch in der Psychologie unter kognitive Dissonanz oder volkstümlich gesagt, dass ich mir Dinge schönrede. Ja?
Genau. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Eigenschaft. Ja,
ja, die braucht man auch manchmal. Aber wenn man eben zu viele faule Kompromisse macht, glaube ich, dann wird es eben kritisch. Und meine These ist, dass also, wenn man die eigene Integrität zu stark vernachlässigt, dass es dann auch zu Krankheiten führen kann. Dass bestimmte Krankheiten also auch ein Ausdruck von mangelnder oder nicht gelebter persönlicher Integrität sind. Was
würde ich schon auch denken. Also, weil, ne, das kann man sich wieder auf der Grundlage des Körpers, der Angst hat, klar machen. Ne? Weil der hat ja dann Stress, wenn er immer in dieser Angst ist, verlassen zu werden. Und dieser Stress ist ja für den Körper nicht ein Zustand, den er dauernd aushalten kann. Und der hat natürlich dann so seine Reaktionen darauf und wird dann vielleicht krank. Ne? Oder anderes Beispiel sind Autoimmunkrankheiten. Ich meine, ich bin kein Arzt, ich darf da auch eigentlich gar nichts zu sagen, aber mein Eindruck ist, dass Autoimmunkrankheiten ja sowas sind, wo der Organismus sich selber bekämpft. Ne? Und wie ist das psychisch sozusagen? Wir bekämpfen uns selber durch diese chronische Scham, dass wir einen Teil von uns ablehnen. Ne? Das fühlt sich teilweise gar nicht so an, ne? Aber diese chronische Scham, wo wir sagen, irgendein Bedürfnis von uns ist überhaupt nicht okay. Das ist wie sich auf sich selber einhauen, permanent, 24 Stunden, weil das Bedürfnis ist ja immer da. Du musst das 24 Stunden unten halten durch aktive Bekämpfung. Ja? Und ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, ne? Aber mir kommt es so vor, als sei das doch sehr naheliegend, dass eine Autoimmunerkrankung eine Folge sein könnte davon, dass ich sowas halt sehr, sehr stark über Jahrzehnte hinweg tue. Ne? Also davon überzeugt bin, dass ich irgendeinen Teil von mir bekämpfen muss. Ne? Und natürlich ist alles zum großen Teil unbewusst. Am Ende merkt man nur die Autoimmunerkrankung und man weiß nicht, was los ist. Ne? Aber weil du gesagt hast, es könnte auch ein Integritätsproblem sein, ich denke insofern schon, ne? Weil man quasi chronisch seine eigene Integrität verletzt, ohne das zu beabsichtigen, ne, wenn sowas halt in einem abgeht, denke ich schon, dass das auch zu Krankheiten führen kann. Ja.
Gabor Mate stützt das auf jeden Fall, der berühmte Traumatherapeut und Arzt, auch in seinem Buch, wenn der Körper Nein sagt, also er sagt genau zu Autoimmunkrankheiten zum Beispiel, dass die eben aus Selbstablehnung, aus sich nur um andere kümmern und nicht um die eigenen Bedürfnisse kümmern, in erster Linie entstehen. Und er sagt sogar, manche Leute, wenn die im Krankenhaus zur Untersuchung waren, dann konnte das Personal sagen, die kommen für eine Autoimmunerkrankung in Frage oder nicht, weil wenn die waren viel zu nett oder die waren nicht nett genug, dass sie die Krankheit haben könnten.
Und das ist natürlich interessant, ja.
Ja, also das kann man bei in dem Buch nachlesen oder ich die Hörbuchversion. Also sprich, ja. Wenn ich eben merke, also das ist einmal Krankheiten, wenn bestimmte Krankheiten in meinem Leben auftauchen, kann das ein Hinweis und ein Indiz sein, dass etwas mit meiner Integrität oder ich meine Integrität auf eine bestimmte Art und Weise verletze. Und dann, das würde im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass ich, indem ich meine Integrität der wieder nachgehe, die wiederherstelle, ich auch bestimmte Krankheiten sogar bekämpfen könnte. Sicherlich nicht, wenn sie ein gewisses Maß überschritten haben. Und es ist nicht jetzt der Aufruf, alle Therapien abzubrechen, sondern nur noch sich seiner Integrität zu halten. Gar keinen Fall. Aber es gibt ja auch kleinere Krankheiten. Man muss ja nicht direkt eine Autoimmunerkrankung haben. Es gibt aber auch kleinere Dinge. Die könnten also ein Hinweis sein. Da würdest du auch mitgehen.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist mein Eindruck. Im Grunde, man könnte es ja auch mal so sagen, es geht eigentlich immer um Selbstliebe. Das Wort Selbstliebe ist allerdings so ein bisschen tricky, ne? Weil man kann dann so Kurse zur Selbstliebe machen, wie kann ich mich selbst lieben und so. Und das habe ich auch schon mal versucht und das war immer ein ziemlicher Terror für mich, weil ich dann immer dachte, die anderen kriegen es alle hin und wieso geht das bei mir nicht? Ja? Dann habe ich mich also noch mehr bekämpft hinterher, habe ich mich noch weniger selbst geliebt. Und mittlerweile würde ich eher sagen, diese Selbstliebe ist ja eigentlich in uns schon natürlicherweise angelegt, die müssen wir ja nicht herstellen, ne? Sondern das ist dieser innere wahre Kern, von dem ich gesprochen habe, der ist ja eigentlich da. Ja. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und im Grunde ist die Arbeit, in Anführungszeichen, die es zu tun gibt, ja nur, diese ganzen Mechanismen zu erkennen, wie wir das wegmachen, wie wir das unterdrücken. Ne? Und dann kann eigentlich nach meiner Erfahrung dieser innere Kern auch von selber erstrahlen. Das ist ja Selbstliebe jetzt kein Tun, das man jetzt durch Strategien herstellt oder lernen kann, sondern ist eigentlich dann einfach da, in dem Maße, in dem halt diese Wolken, die die Sonne verdecken, nicht mehr da sind. Ne? Und es geht, das, was interessant ist, sind eigentlich eher die Wolken. Ja? Also die Sonne ist eh da. Ne? Bei den Wolken kann man gucken, warum die da sind. So.
Das sagt man ja auch im Buddhismus, ist das ja eine große Metapher, ja, die Natur des Geistes, die nur durch die Wolken verhüllt ist, aber die Natur des Geistes strahlt eigentlich immer, also die, sprich die Sonne. Man kann sie nur manchmal durch die Wolken eben nicht sehen. Und ich würde das, was du sagst, ist auch unten, weil du gerade eben auch gemeint hast, das ein bisschen runterbrechen. Für mich ist ein viel wichtigerer Begriff mittlerweile Selbstakzeptanz geworden oder Akzeptanz geworden. Sprich Situationen und Umstände, in denen ich bin, diese zu akzeptieren, was nicht heißt, dass ich damit unbedingt einverstanden bin, aber sie als das anzunehmen, was sie sind, nämlich die gegenwärtige Situation. Und ich werde mein Leben nicht verbessern, indem ich gegen das, was momentan ist, ankämpfe, sondern nur, indem ich mich mit dem einverstanden erkläre und mit dem einverstanden bin, was momentan ist.
Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, das auch, ne? Wenn man merkt, dass man mit den Dingen so einfach auch okay ist, ne? Auch mit den ganzen schrägen Eigenschaften und den ganzen vielleicht auch Überlebensstrategien, die man hat, dass man dann auch nicht sagt, oh, die müssen jetzt aber ganz unbedingt schnell weg. Sondern das habe ich so in meinem Leben erfahren, dass so eine Milde mit mir selber einfach so immer mehr eintreten darf. Und aber nicht, weil ich jetzt einen Kurs gemacht habe zum Thema Selbstakzeptanz oder so, sondern wirklich eher indirekt, ne? Weil ich jetzt in meinem Fall diese Schamdynamik ein bisschen gelernt habe aufzudecken, auch mit Hilfe anderer. Und dadurch von selber ich viel weniger auf mir rumhacke und weniger Selbstverurteilung habe, was bei mir sehr stark immer gewesen ist, ja. Einfach merke, es ist einfach so, na, auch was alles für komische Sachen passieren, was ich immer noch für Macken habe, dass ich die nicht mehr so verurteile. Ja? Also es ist ja auch, was du sagst, diese Selbstannahme. Ne? Und in dem Sinne geht es ja nicht darum, sich an sich immer rumzudoktern und sich zu verbessern, sondern ja, man kann das ja in Worten gar nicht so gut ausdrücken. Ne? Einfach so, wenn man das so sagt, sich so zu nehmen, wie man ist, dann denkt man ja wieder, dass man das jetzt irgendwie tun müsste. Also, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das in Worten ausdrücken soll, ehrlich gesagt. Ne? Worte klingen immer nach Tun, so finde ich.
Ja, das ist so. Das ist so. Es gibt ein Buch, da finde ich den Titel besonders, den Inhalt war gar nicht so besonders, aber Stop Fixing Yourself. Also ne, hör auf, an dir selber rumzufrickeln, an dir selber rumzudoktern und dich selber reparieren zu wollen. Ne? Und weil die Botschaft kann nur sein, du bist, wenn du integer bist, bist du unversehrt, bist du ganz, bist du unberührt. Wenn du zu dem Kern vordringst, den wieder entwickelst, nämlich die ganze Konditionierung abwickelst, dann ist alles so, wie es sein soll.
Genau, ja. Nur, dass man nicht dazu vordringen kann. Ne? Das ist halt wieder das. Aber ich finde das wirklich sehr gut. Stop fixing yourself, da steckt alles drin. Ja, also man kann es vielleicht nur negativ ausdrücken. Ne? Man kann nur sagen...
Ja, das ist oft so. Ne? Man kann manche Dinge nicht so positiv ausdrücken, sondern man muss hier über eine Negation. Das ist ja auch, glaube ich, die Philosophen sagen, man kann Gott nicht direkt ausdrücken, sondern nur über die Negation kann man Gott erfahren. Ja,
das ist jetzt natürlich sehr... tief gehen, denn da könnte ich jetzt noch eine Weile mit dir drüber philosophieren.
Das machen wir dann im nächsten Podcast, wenn es um dieses Thema geht. Aber den jetzigen zum Thema Integrität, den könnten wir vielleicht an dieser Stelle beenden. Hast du noch etwas, was du famous last words?
Ja, jetzt fällt mir vielleicht doch was Positives ein, so in Antwort auf dein Stop Fixing Yourself. Also die positive Version davon wäre ja, mit dir ist alles in Ordnung.
Und damit könnten wir diesen Podcast sehr gut beenden mit dieser Botschaft. Ich danke dir, Sascha. War schön, mit dir zu sprechen. Hat mir wieder Spaß.
Ja, gerne. Ich danke dir auch, Hajo. War ein sehr schönes Gespräch.
Und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst und denk daran, gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.